Kafka ist eigentlich das Posterchild of Toxic Positivity.
Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
Ich bin, glaube ich, Konstantin.
Und wir sprechen einmal im Monat hier über Bücher, die sich mit psychologischen Themen oder psychischen Erkrankungen beschäftigen.
Genau, und wir waren vor 3 Wochen beim Deutschen Sachbuchpreis gewesen.
Das waren wir.
In Hamburg.
Genau, ich war quasi eine der offiziellen Sachbuchpreis-BloggerInnen, wenn man das so nennen mag. Und du warst quasi meine Begleitung für die Preisverleihung.
Ich war Anhang, genau.
Genau, er war mein Therapiehund.
Sozusagen, ja.
Und da waren wir, hast du das gerade schon gesagt, dass wir in der Elbphilharmonie waren?
Nee.
Genau, wir waren in der Elbphilharmonie, da hat die Verleihung stattgefunden und es gab Häppchen.
Ja, es gab äußerst
skurrile Häppchen.
Exquisite Häppchen, wollte ich sagen, die der Stimmung der Gesamtveranstaltung angemessen waren.
Ja, ja. Leider habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Es gab so einen total verrückten Käsenamen, den ich leider schon wieder vergessen habe. Also es war sehr fancy.
Ich habe, glaube ich, währenddessen schon gesagt, dass das so ein bisschen, also zumindest die Menükarte dieser Häppchen war so die eigene Persiflage.
Ja.
Also wenn man sich so vorstellt in irgendeiner Comedy-Show, wenn irgendwie recht abgehobene Kulturleute irgendwo eine Vernissage haben und was es dann dort geben würde als Häppchen in Würfelform, dann wären das so etwa diese Begrifflichkeiten gewesen, die auf dieser Karte drauf standen.
Absolut.
Es war schon, es hatte einen gewissen Humor an der Stelle.
Es war sehr viel kulturbeflissenes Weinpublikum um uns herum.
Es war nur Weinpublikum um uns herum.
Ja, eigentlich schon.
Ich habe irgendwann mir ein Herz genommen und das erste Flaschenbier des Abends von der Kellnerin mir geholt.
Und warst deutlich in der Minderheit, hast dann aber ein paar mit.
Genau, ich glaube, unser Tisch der jungen, aktiven und Tätowierten war dann der, wo dann tatsächlich irgendwann Biere aufgemacht wurden. Trotzdem kam niemals eine Kellnerin mit irgendwie ein paar Flaschen Bier irgendwie rum, sondern die sind nur mit den, ich glaube, Weißweingläsern rumgelaufen die ganze Zeit.
Ja, stimmt. Es gab nicht mal wirklich, also gab es bestimmt auch, wenn man es bestellt hätte, aber es haben nicht mal viele Rotwein getrunken.
Nee, nicht mal das.
War alles nur so Weißweinschollenpublikum.
Ja. Rotwein ist vielleicht schon so ein bisschen.
Geht zu sehr in den Kopf.
Ja. Schon wieder der Plebs, der dann irgendwie den Rotwein trinkt für einen Effekt irgendwie. Wir haben ja nur das Geistige. Und das Geistige ist ja in dem klaren, hellen Weißen des Weißweins ja doch nochmal deutlicher dargestellt.
Ja. Schön, wie du das jetzt so herleitest aus dem Nichts. Also es war auf jeden Fall ganz, ganz witzig.
Es war ganz spannend, ja.
Gewonnen, das möchte ich auch noch irgendwie dazu sagen hier, hat Christina Morina mit 1000 Aufbrüche. Und das ist quasi eine Mentalitätsgeschichte der Demokratie in Deutschland ab den 80er Jahren in Ost und West.
Ja.
Und sie basiert das auf ganz vielen Dokumenten, die sie in Archiven gesichtet hat von so den ganz normalen Menschen, die sich mit Fragen, mit Kritik, mit irgendwelchen Anliegen, die sie hatten, an politische VertreterInnen gewandt haben. Und da ja immer auch irgendwie manchmal auch im Subtext kommuniziert haben, was für ein Demokratieverständnis sie haben, wie sie sich Demokratie vorstellen, wie sie sich ihre BürgerInnenpflichten vorstellen in einer Demokratie und so. Und auf dieser Basis hat sie dann halt dieses Buch geschrieben. Ich habe angefangen, es zu lesen und ich möchte es auch gerne noch zu Ende lesen, weil ich glaube schon auch, dass es echt interessant ist. Aber ich glaube, ich habe es zu einem falschen Zeitpunkt angefangen zu lesen und habe mit dem Stil ein bisschen gehadert.
Ja.
Deswegen habe ich es nicht geschafft, es bis zur Preisverleihung zu Ende zu lesen. Also man wusste vor der Preisverleihung natürlich noch nicht, wer gewinnt. Das klang jetzt ein bisschen anders. Aber ich habe andere Sachen gelesen von den Nominierten, unter anderem Ruth Hoffmann, Das deutsche Alibi und Jens Beckert, Verkaufte Zukunft, die ich beide sehr, sehr gut fand und nur empfehlen kann. In Verkaufte Zukunft geht es um die Klimakrise und warum wir es irgendwie nicht schaffen, was dagegen zu machen, obwohl wir seit Jahrzehnten wissen, dass wir was tun müssen.
Ja.
Und in Das deutsche Alibi geht es um das Stauffenberg-Attentat und darum, wie das über die Jahrzehnte in der Bundesrepublik betrachtet worden ist, politisch instrumentalisiert worden ist. Das fand ich extrem spannend. Ich hätte es Ruth Hoffmann sehr gegönnt.
Ja. Du hast reingelesen, ich habe auch ganz beseelt nach dem Sachbuchpreis. Am nächsten Tag war ich im Buchladen meines Vertrauens und wollte mir das Buch der Gewinnerin, Morina heißt sie, holen und dachte aber vorher, du hast mich ja schon ein bisschen vorgewarnt, vorher schlage ich es mal auf und lese mal ein paar Seiten rein. Weil die Idee fand ich super von dem, wie das beschrieben wurde ursprünglich. Und ich habe ein paar Seiten gelesen und dachte mir, dieses Buch werde ich in meinem Leben niemals zu Ende lesen. Ich brauche es
nicht. Hattest du auch ein Problem mit dem Stil?
Ja.
Also ich kann das irgendwie nicht mal, ich kann das nicht mal gut beschreiben, was jetzt genau mich an dem Stil gestört hat. Er war mir einfach zu verschlungen an vielen Stellen, zu kompliziert, zu unnötig kompliziert. Einfach unzugänglich irgendwie. Ja,
genau,
an
unzugänglich
Stellen.
Ist ein gutes Wort dafür, genau. Also, das wird, davon gehe ich mal aus, alles sehr, sehr richtig sein und vielleicht auch in diesem akademischen Stil irgendwie interessant. Jetzt habe ich in meinem Leben doch auch ein paar akademische Texte gelesen, aber nie so zum Wohlgefallen für mich selbst, sondern weil es irgendwie nötig tut. Und wenn das irgendwie 20 Seiten sind, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich da irgendwie, weiß nicht, was 300, 400 Seiten von lese, also meine Hoffnung, mein Wunsch an dieses Buch war, dass da so ein Drittel irgendwie Originaldokumente sind von eben, was du sagtest, Briefen und sowas, Postern, Flyern und so zwei Drittel dann halt so eine Auswertung davon. Und gefühlt von dem Durchblättern war es mehr so 10%, 90% oder sowas. Und da habe ich gemerkt, da steige ich aus. Stattdessen habe ich mich dann auch für die Verkaufte Zukunft von Beckert entschieden und für Müll von
Fabian Köster, glaube ich.
Köster, genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Und ich dachte, Müll, das fühle ich, da sehe ich mich wieder. Und ich glaube, die sind beide etwas, wenn auch die Themen nicht angenehmer sind, aber schreibst du für mich persönlich als Laien angenehmer zu lesen.
Ja, ich fand auch, dass Jens Beckert ein relativ, einen akademischen Stil hat. Ja. Aber ich fand den trotzdem zugänglicher. Ich bin da nicht andauernd wieder ausgestiegen aus dem Text. Und bei Murina ging es mir, ich meine, vielleicht liegt das wirklich an meinem Gehirn, ich weiß es nicht, an meiner Konzentrationsleistung zu dem Zeitpunkt, als ich versucht habe, das zu lesen. Aber ich bin eben immer wieder ausgestiegen aus den Sätzen und musste dann immer wieder, nee, Moment, was habe ich gerade gelesen? Nee, stopp, nochmal anfangen, nochmal an den Anfang des Absatzes zurück oder so. Und da kommst du ja nie vorwärts, wenn du so liest. Aber wenn es dir genauso ging, vielleicht ist es dann wirklich nicht ausschließlich ein Problem meines Gehirns, sondern vielleicht schon auch ein bisschen der Stil.
Also sicherlich auch verdient gewonnen trotzdem und sowas. Da haben sich Menschen mit beschäftigt, die da Ahnung von haben. Und schlussendlich ist ja immer auch so. Und, die Nominierten sind ja irgendwie alles Bücher, die da irgendwie wo ein Grund dahinter steht. Aber meins wird es wohl nicht werden, spezifisch dieses Buch.
Aber voll spannend, dass du, bisher hattest du mir ja noch nicht erzählt, dass du reingelesen hast und so. Ja, spannend. Immer ganz beruhigend, wenn ich eine Wahrnehmung habe, die irgendjemand auf der Welt vielleicht teilt.
Rein statistisch natürlich bei über 8 Milliarden Menschen recht.
Absolut, recht absolut. Also ich weiß das, aber es hat trotzdem einen beruhigenden Effekt, wenn es passiert.
Ja, nachvollziehbar. Das Gefühl dafür zu haben, anderen Menschen geht es genauso wie mir, ist ja in der Psychotherapie auch eins, was immer mal relevant ist.
Genau, wir haben jetzt ziemlich lange, ich habe sogar vorhin nochmal geguckt, ich glaube, wir haben das letzte Mal aufgenommen am Mitte Mai.
Ja, wobei veröffentlicht haben wir vor nicht allzu langer Zeit. Weil wir
den zweiten Teil aufgenommen haben. Genau, Anfang diesen Monats, aber aufgenommen haben wir das letzte Mal Mitte Mai. Das ist schon ein bisschen her. Es lag an mir, ich war schuld.
Ja?
Ja.
Weil du zu viel zu tun hattest.
Ja. Ja. Schon,
ich wollte sagen, ich habe überlegt, was da die Schuld sein könnte an der Stelle.
Doch, also ich arbeite ja als Korrektorin und hatte einfach so viel zu tun und so viele Aufträge und Deadlines, dass ich einfach zwischendurch überhaupt keinen Kopf hatte, mich um das zu kümmern, worüber wir heute reden wollen, weil unsere heutige Folge wird ein bisschen anders als sonst, würde ich sagen, weil du dir im Vorhinein gewünscht hast, dass wir etwas Klassisches lesen, einen Klassiker lesen. Ja. Kanon-Literatur quasi.
Diesen Begriff habe ich definitiv so nicht gedroppt.
Nein. Das hast du nicht gesagt. Das kam jetzt von mir. Warum? Warum war das ein Wunsch?
Ich glaube, so meinem Gefühl nach, jetzt so mit den ersten 9 Folgen haben wir so alles, was so die Klassiker von psychischen Störungen in der Gegenwart aktuell mit entsprechenden Büchern, autobiografischen und so weiter, finde ich ganz gut abgefrühstückt. Erstmal so einen Querschnitt gemacht. Und dann war so meine Frage, okay, jetzt einfach nochmal ein Buch zu Depressionen, nochmal ein Buch zu einer anderen Angststörung oder sowas. Und dann hatte ich gemerkt, jetzt gerade noch nicht. Und ich wollte irgendwie was machen, was nochmal so einen Blick aus einer anderen und auf eine andere Sache hat. Und dann war, ich weiß nicht, ob das von dir oder von mir kam, dann war so eine der ersten Ideen ja, glaube ich, Kafka irgendwie
genau,
gewesen.
Genau, ich habe Kafka vorgeschlagen, auch aus dem Grund, dass wir quasi Kafka-Jubiläumsjahr haben. Kafka
Stimmt,
ist nämlich
ja.
1924 gestorben, also vor 100 Jahren. Und das bot sich jetzt einfach so an, über Kafka zu reden. Und auch deswegen, weil Kafka ja gern damit verbunden wird, dass er sehr düster ist, sehr morbide, fast ein bisschen depressiv, melancholisch.
Ja.
Also eher mit den düsteren, abgründigen Seiten.
Dachte, das passt gerade so ganz gut.
Ja, ich dachte,
düster und abgründig.
Ich dachte, es passt ganz gut zum Podcast. Als wenn man jetzt irgendwie so einfach so eine Happy-Go-Lucky-Autor, Autorin liest.
Ich würde ins Feld werfen wollen, dass auch gerade bei psychotherapeutischen Themen Happy-Go-Lucky-Themen in etwa genauso wichtig sind wie abgründige.
Voll, aber das ist mir so fern, weißt du.
Ja, fair enough.
Ja, deswegen kamen wir auf Kafka und deswegen werden wir heute über drei Erzählungen von Kafka sprechen.
Ja.
Aber bevor wir da irgendwie zu kommen, würde ich dich nochmal vorher fragen, hast du Kafka in der Schule gelesen?
Nicht mehr, ehrlich gesagt, nicht ganz sicher. Mag sein, dass die Verwandlung mal irgendwo in irgendeinem Deutschkurs oder sowas dran war. Ich habe in der Schulzeit Kafka gelesen. Ob es jetzt Schulliteratur war, weiß ich nicht.
Mhm. Und gab es für dich so einen ersten Eindruck, den du von Kafka hattest, den du jetzt noch wieder hervorholen könntest aus irgendwelchen Erinnerungsschichten da in dir?
Also damals hat mich das schon auf irgendeine Art und Weise irgendwie geflasht. Also irgendwas hat das mit mir gemacht oder war ein Interesse da. Wobei ich auch befürchte, das ist so ein Interesse halt eines pubertierenden oder spätpubertierenden jungen Mannes.
Meinst du vor allen Dingen,
sowas.
Pubertierende begeistern sich für Kafka?
Ich
oder?
Glaube persönlich ehrlich ja. Also
ja?
So dieses Pseudo-Intellektuelle, so, ach, ich habe natürlich Kafka gelesen.
Ach so, okay, um damit,
sagt er,
ach so.
In einem
dann geht's aber nicht um Kafka und um die Geschichten, sondern
genau.
Darum, dass man einfach mit der Bildung, mit der vermeintlichen Bildung prahlen
genau,
kann, die
genau,
man...
Genau, genau, genau. Und dafür ist, finde ich, Kafka prädestiniert, um das irgendwie so ein bisschen vor sich herzutragen.
Ja.
Als
Das stimmt. Mehr als Goethe.
Ja, Goethe, glaube ich, weniger cool als Kafka.
Ja, eben, genau. Ich würde jetzt als Jugendliche
Wobei
nicht
Goethe
sagen.
Größere Frauenheld als Kafka. Eigentlich ja so ein bisschen paradox. Müsste man ja eher das bringen.
Ja, aber es kommt vielleicht auf die Jugendlichen an, ne? Wenn die schon so ein bisschen so ein Außenseitergefühl haben, dann wählen sie vielleicht auch eher so einen literarischen
genau.
Außenseiter, der Außenseiterfiguren beschreibt, Außenseiter-Szenarien irgendwie
genau.
beschreibt. Ne?
Also sozusagen, Kafka war das Linken Park des Anfang 20. Jahrhunderts.
Ja, es gibt ja auch noch einen anderen Autor, der sehr gern, wobei es ist, glaube ich, nicht mehr so jetzt in unserer Generation, als wir jugendlich waren, aber die Jahrzehnte davor wurde der Steppenwolf von Hermann
Hesse
sehr
ja,
gerne gelesen
klar.
von Jugendlichen.
Ja, aber das ist jetzt inzwischen, finde ich, schon so ein bisschen zu altbacken. Also ich habe Hesse damals auch in dieser Jugendzeit gelesen und fand das auch gut und sowas. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, so was ist mein Seelentier irgendwie mehr mit 16, dann wäre es wahrscheinlich eher Kafka gewesen als Hermann Hesse.
Ja, geh ich mit. Goethe für mich gar nicht. Also ich musste in der Schule Iphigenia auf Tauris lesen und das war für mich eine fürchterliche Quälerei.
Ja.
Nicht zu sagen, dass ich alles von Goethe schlecht fand. Wir haben auch Faust gelesen und ich habe die Wahlverwandtschaften gelesen, wovon ich heute übrigens überhaupt gar nichts mehr weiß. Aber das fand ich nicht schlimm.
Ja.
Iphigenia auf Tauris fand ich grauenhaft.
Ich habe, glaube ich, von Goethe wenig gelesen. Ich glaube, wir hatten in der Schulliteratur wenig und dann habe ich freiwillig, glaube ich, weiß ich nicht. Also ich kann mich gefühlt an nichts mehr erinnern. Ich habe, glaube ich, Faust 1 und 2.
Zwei wäre schon pro Level.
Ja?
Ja, schon.
Dann habe ich es vielleicht nicht gelesen.
Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Doppelbände, wo die beide drin sind und so. Vielleicht hast du dir das gekauft und einfach durchgezogen.
Nee, in meiner Jugend hatte ich den enormen intellektuellen Haushaltsluxus, in einer sehr, sehr, sehr großen Buchsammlung aufzuwachsen,
okay,
sodass ich quasi einfach greifen konnte. Gerade so diese relativ viel davon da. So, deswegen kann gut sein, dass ich dann einfach auch mal den Faust 2, vielleicht habe ich ihn gegriffen und dann irgendwie 20 Seiten gelesen und es dann gelassen. Das kann sein.
Ich habe es versucht auch so, als ich 16 war und so, weil ich dann so meine harte Klassikerphase hatte, wo ich auch so Dracula und Frankenstein und alles so das erste Mal gelesen habe.
Die ganzen habe ich da alle nicht gelesen, tatsächlich. Die habe ich erst dann später mit Studienalter oder sogar Frankenstein haben wir das nicht bei uns im Buchclub mal gelesen.
Ja. Wir kennen uns, haben wir das schon mal gesagt? Doch, wir kennen uns aus dem Buch Klug.
Schon gesagt, ja.
Genau. Genau, da haben wir mal Frankenstein gelesen. Und ich habe meinen Faden verloren, das soll ich ja nicht sagen.
Du wolltest die Rolle von Kafka als Außenseiterliteratur, so hast du gestartet.
Ja, vielleicht wollte ich auch irgendwas anderes sagen. Ist auch Banane, vielleicht fällt es mir wieder ein. Jedenfalls haben wir beide offenbar schon vorher Kafka gelesen. Ich habe das Schloss schon gelesen, die Verwandlung natürlich habe ich schon gelesen und wir haben beide ganz am Anfang, als wir jetzt darüber gesprochen haben, waren wir uns komplett sofort einig darüber, dass wir nicht über die Verwandlung sprechen wollen.
Und auch nicht über einen Prozess und nicht über das Schloss, ne?
Ja, also gut, das Schloss ist auch sehr umfangreich so und bei der Verwandlung habe ich halt immer das Gefühl, das ist ein tot diskutierter Text.
Ja.
Wirklich. Also ich meine, Kafka ist sowieso recht überanalysiert, sag ich mal.
Das ist meine Befürchtung für heute tatsächlich, dass ich irgendwelche laienhaften Interpretationen jetzt hier reinschmeiße, wo irgendwie Jahrzehnte von Forschung schon irgendwie deutlich sinnvollere Sachen zugesagt haben.
Alle raufen die Haare, wenn sie die... Nein,
als ich das Buch geholt habe aus dem Buchladen hier um die Ecke, hat der Besitzer des Buchladens noch so im Rausgehen gesagt, ach ja, schön, ich habe ja meine, ich weiß nicht was, Diplomarbeit oder sowas über Kafka geschrieben. Ich so, wunderbar, wunderbar.
Oh.
Grüße gehen raus.
Nein, also wir sitzen ja hier auch nicht zusammen, weil wir LiteraturwissenschaftlerInnen sind. Also ich habe zwar Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literaturwissenschaften studiert, würde mich jetzt aber nicht als Literaturwissenschaftlerin begreifen und würde jetzt auch nicht sagen, unsere primäre Herangehensweise an diese Texte ist eine literaturwissenschaftliche.
Insbesondere meine Herangehensweise ist keine
genau.
Literaturwissenschaftliche.
Wir sind kein Literaturwissenschaftspodcast. Also würde ich mir da nicht zu viele Gedanken machen. Genau, ich habe die Verwandlung gelesen, das Schloss gelesen. Ich habe auch den Prozess angefangen, ich glaube aber nicht beendet. Ich weiß aber auch nicht mehr warum. Ich glaube, es lag nicht daran, dass ich es schlecht fand. Aber irgendwie habe ich nicht zu Ende gelesen. Brief an den Vater habe ich auch mal gelesen. Wäre auch eine tolle Sache für einen Psycho-Podcast.
Bestimmt, ich kenne es glaube ich nicht. Nee.
Aber ich muss sagen, die drei, über die wir heute sprechen, nämlich In der Strafkolonie, ein Hungerkünstler und Der Bau, die hatte ich alle vorher noch nicht gelesen.
Ich hatte den Hungerkünstler auf jeden Fall schon gelesen und als ich dann jetzt so durch den Bau durch war, dachte ich mir, irgendwie kommt der auch so bekannt vor. Das liegt aber auch vielleicht, das können wir darüber reden, wie das aufgebaut ist, die gesamte Geschichte. Also ich glaube, ich muss in der Jugend irgendwie Kafka doch einiges auch gelesen haben, vielleicht irgendwie eine Sammlung an Kurzgeschichten oder sowas auch mal. Ich glaube, alle nicht, aber eine Sammlung. Aber ein bisschen inhärent der Sache ist, dass halt da so ein Gefühl hängen bleibt, aber nicht viel Inhalt bei mir persönlich.
Mhm. Ja, ging mir ähnlich. Ich finde aber, also das Gefühl finde ich total entscheidend. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen, was so das, oder was für uns jeweils so ein klassisches Kafka-Gefühl ist. Weil ich finde, die Erzählungen oder generell Kafka-Texte haben schon einen hohen Wiedererkennungswert.
Würdest du dieses Gefühl vielleicht Kafka-esk nennen?
Hätte ich jetzt nicht gemacht, liegt aber nahe, ja.
Also ich weiß jetzt, das ist jetzt so mal so eine ganz spontan von mir assoziierte so Begrifflichkeit.
Das ist so ein Neologismus von dir, das hast du jetzt einfach so erfunden, so aus dem Ärmel geschüttelt. Nein, natürlich gibt es das Wort. Aber das sagt ja ganz viel, dass da ein ganzes Adjektiv draus entstanden ist, was so eine ganz bestimmte Art von Stimmung oder Text meint. Bevor wir loslegen, habe ich ein paar biografische Eckdaten. So. Kafka wurde 1883 in Prag geboren, das damals noch zu Österreich-Ungarn gehört hat. Und er gehörte zu einem Bevölkerungsteil in Prag, die deutschsprachig aufgewachsen sind. Er ist in einer jüdischen Kaufmannsfamilie groß geworden. Sein Vater hatte so einen Kaufmannsladen.
Sag mal gleich dazu, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich habe letztens, hat mir irgendwer erzählt, dass Kafka Jude gewesen sei so ein Urban Myth, also das sei irgendwie gar nicht so gewesen. Also der war schon klassisch.
Also er hatte mit dem Judentum nicht viel am Hut.
Vielleicht
er
nicht hat, praktizierend,
genau,
das,
er
vielleicht,
hat,
das vielleicht, das vielleicht.
Okay. Genau, ja. Aber er stammte schon aus einer jüdischen Familie, aber das hat für ihn keine große Rolle gespielt. Er hatte zeitlebens Schwierigkeiten mit seinem Vater.
Komisch,
ne? Kann man im Brief an den Vater lesen und in diversen anderen Texten andeutungsweise. Sein Vater war wohl ein ziemlich grober, rechthaberischer, jähzorniger Mensch. Also in allem, so charakterlich und körperlich, ein ziemlicher Gegensatz zu seinem Sohn. Er hatte also immer wieder Konflikte mit seinem Vater. Kafka war wohl ein guter Schüler mit viel Versagensängsten.
Kann man sich vorstellen, ja.
Der zwischen 1901 und 1906 an der Deutschen Universität in Prag studiert hat und quasi ein bisschen so durchs vorhandene Angebot. Er hat erst ein bisschen Chemie studiert, dann ein bisschen Jura, dann ein Semester Germanistik und Kunstgeschichte und schließlich ist er dann doch bei Jura geblieben und hat promoviert. Also Kafka ist genau promovierter Jurist. Und was sehr bekannt ist, glaube ich, von Kafka, ist, dass er Versicherungsangestellter war bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt in Prag. Da hat er auch recht lange gearbeitet, von 1908 bis 1922. Er hat dort zum Beispiel Vorschläge gemacht für Unfallverhütungsvorschriften oder hat Gebrauchsanleitungen verfasst.
Geil, war das der, wie heißt dieser Anzeigen, der Anzeigenhauptmeister von Prag? Ist das ein Bild? Kann man sich Kafka so vorstellen mit so einem Sturzhelm und so eine Neonjacke.
Es wäre ganz witzig eigentlich, ja. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich sein Aufgabenbereich nochmal so ein bisschen verändert, weil da viele ostjüdische Flüchtlinge nach Prag gekommen sind. Und er quasi von seiner Versicherungsanstalt dazu verpflichtet wurde, sich um deren Rehabilitation und Umschulung zu kümmern, also auch der Kriegsversehrten, ne? Und er hat es geschafft, insgesamt 4-mal befördert zu werden, was ich schon eine Leistung finde.
Ich weiß nicht, ist das viel, ist das wenig? Also,
wie oft bist du denn befördert worden auf Arbeit schon?
Je nachdem, wie man Beförderung jetzt definiert an der Stelle. Wenn es ein Aufstieg an...
Genau, ein Aufstieg in einen höheren Rang mit mehr Verantwortlichkeiten oder anderen Verantwortlichkeiten.
Ich will dir jetzt da nicht Illusionen rauben, aber so im öffentlichen Dienst ist das einfach auch eine Sache befördert? Von der Zeit.
Also ja, tut mir leid, ich arbeite im Einzelhandel, da wird niemand befördert.
Flache Hierarchien im Einzelhandel, schön.
Ja, so kann man das auch sehen, ja. Die meisten von Kafkas Texte, obwohl ausgenommen in der Strafkolonie und ein Hungerkünstler, also sogar zwei, über die wir heute sprechen, aber ansonsten die meisten von Kafkas Texten wurden gewissermaßen ohne sein Einverständnis posthum veröffentlicht.
Ja. Kann man davon ausgehen, dass es ohne sein Einverständnis aktiv passiert ist dann?
Von seinem Freund Max Brod, der einfach beschlossen hat, sich über Kafkas Wunsch hinwegzusetzen und uns allen seine Texte zugänglich zu machen. Hätte er das nicht getan, hätten wir heute nur über den Bau sprechen können.
Was, glaube ich, ein Verlust gewesen wäre, weil das von
Nein, den... stimmt gar nicht, andersrum. Nur über einen Hungerkünstler und in der Strafkolonie hätten wir sprechen können und über den Bau nicht.
Ehrlich gesagt, aber ja.
1917 ist Kafka an Lungentuberkulose erkrankt, das zum damaligen Zeitpunkt nicht heilbar war.
Ja.
Das hat sich zwar zunächst ein bisschen verbessert, aber 1918 hatte er das Pech, sich auch noch mit der spanischen Grippe anzustecken. Hm. Darauf folgte dann eine mehrwöchige Lungenentzündung. Da hat er sich nie wieder von erholt, richtig gesundheitlich. Und 1924 ist er dann also vor 100 Jahren gestorben, mit 40 Jahren, in einem Sanatorium.
Wäre das nicht gut, wenn es damals auch schon ordentliche Impfungen gegeben hätte?
Das wäre prima gewesen, ja. Mindestens für die spanische Grippe.
Ja, und Tuberkulose ja auch, oder?
Ja, weiß ich nicht. Impft man gegen Tuberkulose?
Echt? Oh, das ist jetzt eine Lücke bei mir. Ich dächte, die wurde weggeimpft, sodass die jetzt so gut wie nicht mehr auftaucht, so wie die Pocken, glaube ich, auch. Oder Polio meine ich. Aber Tuberkulose oder Quark. Tuberkulose war Erfindung des Penicillin. Penicillin hat Tuberkulose als Volkskrankheit besiegt. War keine Impfungssache.
Ja,
aber zumindest eine gesundheitsmedizinische Forschungsgeschichte.
Genau, also man ist jetzt zumindest so weit, dass niemand mehr an Lungentuberkulose sterben muss.
Europa, ja.
Genau. Ja, das muss man immer dazu sagen. Bevor wir in die einzelnen Geschichten einsteigen, wie war dein Leseerlebnis so? So generell, ohne jetzt zu detailliert zu werden.
Also, es ist schon ein bisschen mühseliger als viele andere Bücher, die man so prosamäßig liest. Das habe ich schon gemerkt. Aber was ich auch wieder bemerkt habe, so mit der Zeit, ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, so ein Gefühl irgendwie wird vermittelt und bleibt da irgendwie hängen. Was ich jetzt bei anderen Büchern, die ich lese, die vielleicht leichter zu lesen sind, nicht habe. Also ich habe mir das notiert. So, wir haben zuletzt in unserem Buchclub 22 Bahnen von
Kauline
gelesen. Und das ist ja wohl anscheinend ein Buch, was sogar einige Leute ganz gut finden. Und da ist bei mir so richtig gar nichts emotional passiert. Das mag der abgestumpfte, misogyne Art sein. Aber da ist wenig hängen geblieben. Ja. Und jetzt selbst von diesen hier ein paar Kurzgeschichten, ich habe noch ein paar mehr gelesen als die drei, aber von den paar Geschichten ist ein Gefühl mehr hängen geblieben, als es jetzt beispielsweise bei diesem Roman war, bei mir persönlich.
Ja. Ja. Ja, also das kann ich auch auf jeden Fall sagen. Das ist auch das, was mich jetzt selber auch in meiner Jugend an Kafka sehr, sehr begeistert und beeindruckt hat. Ja. Dieses Gefühl, weil, also andere finden das vielleicht merkwürdig oder verstörend oder seltsam. Und ja, also, finde ich auch irgendwie, klar. Ja. Aber
kann man mitgehen,
aber es ist positiv, also für mich auf eine positive Art und Weise. Also ich mag das, wenn Geschichten sich so anfühlen und wenn man so ein bisschen verstört ist irgendwie davon. Und fangen wir vielleicht an mit In der Strafkolonie,
weil
das ist entsprechend verstörend, würde ich sagen.
Das darf man als verstörend bezeichnen, glaube ich.
In der Strafkolonie ist 1914 erschienen. Und ich habe vorhin in Vorbereitung auf die Podcast-Aufnahme nochmal das Buch gelesen von Nicolas Mahler, der ja ein, ja, wie sagt man das, Comiczeichner, Cartoonist, keine Ahnung, Humorist ist.
Cartoonist ist, wenn man bei Amazon diese Kartons faltet, ne, dass die Leute dann ihre Sachen bekommen.
Ja, klar. Manchmal habe ich das Gefühl, du erzählst Witze, um darauf zu warten, dass ich nicht verstehe, dass du einen Witz machst. Genau, das heißt komplett Kafka. Im Sokamp Verlag erschienen und ist quasi so eine Art Comic-Biografie. Und ich habe die heute Morgen noch gelesen und sie ist großartig. Ich möchte sie allen ans Herz legen, die irgendwie Interesse an Kafka haben. Und es geht auch ganz kurz um In der Strafkolonie. Und es gibt eine knackige Inhaltsangabe von Kurt Tucholsky, der das damals gelesen hat.
Okay,
und
okay.
Eine knappe Inhaltsangabe geliefert hat, die wie folgt lautet: Die Geschichte ist einfach die, dass in der Strafkolonie ein aufsässiger Soldat auf einen irren Apparat geschnallt wird und dort foltert man ihn. Dort wird ihm seine Strafe, die These Ehre deinen Vorgesetzten, auf den nackten Leib geschrieben. Nadeln besorgen das.
Und aber Folter bis zum Tod, darf man nochmal zusätzlich dazu sagen.
Genau. Das hat Tucholsky vielleicht, entweder hat er es ausgespart und es kam später nochmal vor, aber ja, es ist Folter bis zum Tod.
Tode tätowiert werden, auch einfach nicht so die Form, wie die meisten Menschen gehen wollen.
Nicht so geil, nee. Also genau, es ist so ein Forschungsreisender, der kommt offensichtlich auch in so, also es ist wohl tropisches Gebiet, wird mal erwähnt. Das wird,
warm und schwül irgendwie,
ja,
ne?
Und ganz am Anfang, ich sag da später nochmal was zu, ganz am Anfang wird auch was von tropisch erwähnt, als es um die Uniform geht. Aber ansonsten gibt es keine nähere Ortsbestimmung. Es ist irgendein Ort, wo es diese Strafkolonie gibt und wo Menschen eben verurteilt werden für absurde Vergehen. Dieser Forschungsreisende wird eingeladen zu dieser Exekution.
Ja.
Es gibt so einen führenden Kommandanten in dieser Strafkolonie und der hat ihn wohl eingeladen, dieser Exekution beizuwohnen. Ne? Gucken Sie sich doch einfach mal an, wie jemand zu Tode gefoltert wird. Gefällt Ihnen bestimmt. Und er geht dahin, guckt sich das an und der Verurteilte, der dann dort auf diese Apparatur geschnallt werden soll, es gibt einen Offizier, der das durchführt alles und der
das sehr überzeugt von ist.
Der sehr überzeugt davon ist, der geht da drin auf und beschreibt und beschreibt dem Forschungsreisenden erstmal am Anfang sehr detailliert, wie dieser ganze Apparat funktioniert und was die einzelnen Komponenten sind und wie die so miteinander arbeiten und warum da so ein Wattebett ist, auf das man dann so gelegt wird und also das ist schon verstörend genug, finde ich, also dass man
kann man so sagen,
dass dieser Offizier dann einfach so wahnsinnig nüchtern und technokratisch erklärt, hier, das ist unsere wundervolle Maschine, womit wir irgendwie Menschen umbringen. Und dieser Verurteilte hat sich eines Vergehens schuldig gemacht, was, ja, also komplett absurd ist einfach. Ja. Ne? Also er war ein Diener von einem Hauptmann und seine Pflicht wäre es eigentlich gewesen, stündlich vor dessen Tür zu salutieren.
Also zeitlich, er sollte da schlafen nachts vor dem Zimmer des Offiziers und einmal in der Stunde aufstehen, salutieren, zu Ehren des Offiziers.
Genau, das hätte er tun sollen. Leider hat er aber wohl verschlafen, dann doch. Und das war sein einziges Vergehen.
Genau genommen hat er dann noch dem Offizier irgendwie beleidigt und irgendwie gesagt, komm mir nicht zu nah, ich fress dich auf, hat er noch gesagt.
Okay.
Also er hat noch eine Bedrohung gemacht, aber trotzdem natürlich.
Das Vergehen war erstmal, ich habe nicht stündlich salutiert, ich habe geschlafen. Und diesem Verurteilten wird aber, das findet der Reisende dann raus, indem er eben so ein bisschen dazu fragt, was da jetzt nun eigentlich genau passiert und warum und wieso, findet er heraus, dass dieser Verurteilte nicht weiß, dass er verurteilt ist. Er weiß auch nicht, was sein Vergehen ist. Ja. Er hat keine Möglichkeit gehabt, sich in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen.
Ja.
Und das ist dort einfach so.
Ja.
Ja. Und das ist auch, ich würde sagen, was sehr Kafka-typisches oder klassisches. Ja. Also wenn wir an den Prozess denken zum Beispiel, der fängt ja damit an mit, jemand musste Josef K. verleumdet haben.
Ja.
Und der wird ja auch dann auch verhaftet, ohne jemals zu erfahren, was überhaupt sein Vergehen ist.
Ja. Ist das nicht, wünschen Sie das nicht hier die Neurechten in Deutschland irgendwie keine Kuscheljustiz mehr?
Ja, also einfach aburteilen.
Und ohne Gerichtsverfahren, zumindest ohne Verteidigungsmöglichkeit, und dann ist gleich Richter und Henker ein und dasselbe. Es ist bei diesem Science-Fiction-Film, bei Judge Dredd genauso. Diesem dystopischen Film, okay, wo dann, da ist dann Judge Dredd ist dann sowohl Polizist, Richter und Henker. Also,
wie praktisch. Mhm. In Personalunion.
In Personalunion, einfach um irgendwie das postapokalyptische L.A. oder sowas zu schützen. Und da ist es, glaube ich, eine überspitzte Dystopie. Bei Kafka ist es ja irgendwie jetzt eine, ja, ein bisschen surreale Bürokratie, die da wie mitspielt.
Also insbesondere der Forschungsreisende soll von dem Offizier quasi eingespannt werden.
Ja.
Weil es gibt einen vergleichsweise neuen Kommandanten. Es gibt einen Kommandanten, der diese ganze Strafkolonie entwickelt hat und das alles aufgebaut hat, diese Maschine, und der für alles verantwortlich ist, quasi irgendwie das Mastermind dieser Strafkolonie. Der lebt aber nicht mehr. Es gibt jetzt einen Folgekommandanten und der macht den Eindruck, nicht so begeistert zu sein von dem, was da passiert. Und dieser Forschungsreisende soll jetzt quasi von dem Offizier in Dienst genommen werden, dass der quasi mit dem Offizier dafür sorgt, dass das trotzdem alles weitergehen kann.
Der Offizier ist sozusagen ganz klare Überzeugung, dass wenn man diese Maschine sieht, mitbekommt, erklärt bekommt, kann man nicht anders als so ursächlich begeistert zu sein davon, wie diese Maschine funktioniert. Deswegen hält er das für einen extrem cleveren Schachzug, da diesen Forschungsreisenden halt da mit einzubinden in diese Erklärung oder in diesem.
Genau, er hat sich so einen ganz tollen Plan überlegt, den ich jetzt nicht mehr wiedergeben kann, aber er hat sich irgendwie überlegt, wenn der Forschungsreisende dies oder jenes tut, dann könnte vielleicht der Kommandant doch noch überzeugt werden, dass es eine ganz wichtige Sache ist und dass die Maschine auch mehr in Schuss gehalten werden muss. Also er beschwert sich ja zwischendrin auch, nur früher konnte er ständig irgendwie Ersatzteile kriegen ohne Probleme und das alles immer hübsch aktuell und in Schuss halten, und jetzt muss er teilweise mit einer Maschine arbeiten, wo Teile schon nicht mehr richtig funktionieren das regt ihn alles auf, er möchte das anders haben. Funktioniert aber nicht, also der Forschungsreisende lässt sich nicht
nachvollziehbarerweise
einspannen. Aber ich finde, er ist auch vergleichsweise zurückhaltend, also ich meine, er reflektiert das ja zwischendurch immer so ein bisschen, was da passiert, aber es ist schon so ein bisschen andere Länder, andere Sitten, also die haben sich jetzt hier entschlossen, das so zu machen, da kann ich ja jetzt nicht von außen kommen und denen reinreden, das ist ja vielleicht auch ein bisschen unhöflich.
Ja. Das macht man nicht.
Also, genau, dementsprechend, er hält sich schon ein bisschen zurück.
Und stört die Leute nicht dabei, während die gerade am zu Tode foltern sind.
Das kann man doch nicht machen. Die
Grundhöflichkeit, die man da erstmal erwarten kann. Wie wenn zwei Leute sich unterhalten irgendwie, dass man dann nicht irgendwie von der Seite reinkommt und irgendwie sich da aufdrängt in dem Moment. Und das ist ähnlich,
ähnlich beim Foltern.
Der eine foltert gerade eben den anderen, und dann will man nicht so von hinten einfach.
Absolut, absolut. Also es funktioniert, wie gesagt, nicht. Und ich glaube, für den Offizier, als er merkt, er kann eben diesen Forschungsreisenden nicht überreden und nicht für seine Sache gewinnen, dann merkt er halt, dass für ihn was ganz Wichtiges irgendwie, dann passiert so ein Shift irgendwie.
Ja, ja.
Und es gibt am Anfang eine Stelle, da sagt der Forschungsreisende, diese Uniformen sind doch für die Tropen zu schwer.
Ja.
Und der Offizier antwortet ihm, aber sie bedeuten die Heimat. Wir wollen nicht die Heimat verlieren.
Mhm.
Und in dem Fall ist es natürlich bezogen auf die Uniform. Aber ich glaube, für ihn hat auch diese ganze Strafkolonie, dieser ganze Bestrafungs- und Folterprozess, diese Maschine etc., was total identitätsstiftend
ist. Ne?
Das ist für ihn so wichtig, dass er das alles genau so ausführt und durchführt, bis in alle Ewigkeit, dass das dann für ihn ein Problem wird, als er bemerkt, dass er das vermutlich nicht aufrechterhalten kann. Und es gibt dann einen Twist in der Erzählung. Wollen wir den jetzt verraten? Wollen wir spoilern?
Ja, ich glaube, wir dürfen Sachen spoilern.
Wollen wir bei einer über 100 Jahre alten
Jahre
Geschichte
alt sind,
spoilern? Also am Ende landet der Offizier auf seiner eigenen Maschine.
Also er entscheidet sich dafür.
Er entscheidet sich selbst dafür, ja. Niemand legt ihn da drauf. Er zieht sich selber die Klamotten aus und legt sich auf diese Maschine. Und ihm wird dann eintätowiert, sei gerecht.
Ja, also er will sich quasi Weil sein Lebenswerk zusammenbricht, wenn dieser Forschungsreisende tatsächlich diese Meinung gegenüber dem neuen Kommandanten sagt, nimmt er sich sozusagen das Leben und nimmt es auf eine Art und Weise, wie er vermutlich die ehrenvollste mit dieser durch ihn glorifizierten Maschine das sieht. Und dann kommt der Twist im Twist, dass genau dann die Maschine kaputt geht. Ja. Und statt diese in seinen Augen extrem elegante Form der Maschine geht die kaputt. Und im Endeffekt, statt irgendwie eines 12-stündigen, 24-stündigen Martyriums, wird er dann irgendwie innerhalb von wenigen Minuten eigentlich nur durchstochen von diesen Nadeln und durch den Kopf gestochen.
Ja.
Und dann rutscht er nicht mal mehr automatisiert von der Maschine runter, so wie er das vorher meinte. Wie schön das ist, wenn die Leute dann am Ende des ganzen Prozesses dann in irgendeine Grube automatisiert wegrutschen. Stattdessen hängt er dann da, was auch ein sehr morbides Bild ist, ja, irgendwie in so einem Stachel im Kopf.
Mhm. Und blutet wahnsinnig.
Es ist brutal, es ist martialisch, es ist makaber. Also da steckt ganz, ganz vieles drin. Und ich muss aber sage ich jetzt direkt schon mal, von den drei Geschichten war das die ich am besten fand, beziehungsweise die mich am meisten irgendwie bewegt hat, weil es irgendwie von Minute 1, von Satz 1 irgendwie da in die Vollen ging. Das war Kafka-mäßig surreal und so weiter, aber zeitgleich ist da viel passiert. Da ist viel hängen geblieben.
Was ich dich aber noch fragen wollte, weil ich war mir nicht ganz sicher. Es ist ja am Ende so, der Verurteilte, der ja eigentlich auf der Maschine hingerichtet werden sollte, wird das ja dann nicht.
Ja.
Und am Ende der Forschungsreisende hat sich schon auf den Rückweg gemacht, der ist schon zum Hafen, ist schon fast auf dem Schiff und dann laufen ihm dieser Verurteilte von vorher und der Offizier, die laufen ihm beide nach.
Der Offizier nicht, sondern ein anderer Soldat, aber ja.
Der Soldat, der dann noch mit dabei war und den Verurteilten bewacht hat und ja, so, ne? Der stand da noch mit am Rand rum, hat aber sonst nicht viel gemacht. Und die beiden laufen ihm nach und wollen fast noch auf sein Schiff aufspringen.
Und sich retten irgendwie.
Und er droht ihnen aber mit so einem großen Tau und hält sie davon ab, noch auf dieses Schiff zu springen.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, warum tut er das?
Ja, also natürlich verschiedenste Interpretationen da denkbar. Ne? Es könnte so ein sein wie so, irgendwie ist da ein Respekt für diesen Prozess, für diese Mordwaffe und so weiter, irgendwie schon noch ein Stück weit da, den er quasi so nach dem Motto, na, das ist jetzt hier euer Ding, das halt so, müsst ihr halt machen, das sind eure Regeln und nach denen lebt ihr. Das könnte ich mir so vorstellen, dass da so ein Funken von meiner Meinung nach fehlgeleitetem Respekt da irgendwie drin steckt. Und der andere ist einfach, dass er da selber Angst hat irgendwie. Und bevor ich mich jetzt hier noch weiter rein verwickle in die ganze Geschichte, sollen die mal schön wegbleiben.
Weil zumindest der Verurteilte war, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich meine, zumindest der Verurteilte war ja schon Opfer dieser ganzen Geschichte. Und wenn der dann quasi versucht zu fliehen von dieser, wie gesagt, ich weiß nicht, Insel aus dieser Kolonie, wo auch immer das ist. Es kann auch durchaus sein, dass es da ja übrigens eine reale, nicht, dass es diese Maschine so gab, sondern ne, dass Kafka sich was gedacht hat bei diesem Ort, dass er einen konkreten Ort im Kopf hatte. Es war ja schon ein Opfer, wenn der versucht, von diesem Ort zu fliehen, ihm diese Flucht zu versagen.
Ja.
Obwohl man ja eigentlich der halbwegs vernünftige Part in dieser ganzen Geschichte ist, habe ich mich am Ende schon gefragt, warum das so passiert. Weil das ist auch genau der Satz, mit dem dann halt die Geschichte endet. Ja. Ne? Er hält sie davon ab, auf dieses Boot zu springen und dann ist die Erzählung vorbei. So, und dachte ich, okay. Also wird ja einen Grund geben für diese Entscheidung, die Erzählung auf dieser Note enden zu lassen. Aber vermutlich endet auch keine, weiß ich nicht, vielleicht wäre das auch total un-Kafka gewesen, die jetzt auf dieses Boot springen zu lassen. Und dann hätte man quasi so ein hoffnungsvolles Ende und das hätte die ganze Stimmung von vorher kaputt gemacht.
Ich weiß am Horizont die amerikanischen Bomber, die dann irgendwie das zerstören.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht, sollte das auf so einer leicht hoffnungslosen Note enden für die.
Also ich würde sagen, mit einer unmoralischen Handlung des Protagonisten.
Ja.
Also mir fällt jetzt wenig ein, nach gegenwärtiger Moral, warum er die nicht gerettet hat, sozusagen, diese beiden offensichtlich in schlimmer Situation befindlichen Leute. So, also entweder, wie gesagt, vielleicht aus Angst oder eben aus doch so einer Art von für diesen Prozess.
Wobei es ja vielleicht doch auch eine letzte Hoffnung gibt, weil der Offizier, der alles so hervorragend fand, der ist ja dann jetzt nicht mehr existent. Der amtierende Kommandant dieser Strafkolonie findet das ja offensichtlich auch nicht so toll oder fand das nicht so toll und die Maschine ist kaputt. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles genau so wieder aufgebaut wird, wie es vorher war, ist ja vielleicht auch gar nicht so groß.
War jetzt nochmal, um hier...
Jetzt willst du die Hoffnung wieder zerstören.
Nochmal einen Satz lang. Der eigentliche Horror ist ja nicht diese Maschine, sondern die Strafkolonie als solches. Die zum Beispiel mit solchen Regeln funktioniert, wie einmal eine Stunde muss der Diener da aufstehen und salutieren.
Absolut, ja.
Aber ob und das irgendwo, jetzt eine Ebene ist,
irgendwo stand ja auch die Schuld ist immer zweifellos. Also es steht niemals in Frage, ob jemand schuld ist oder nicht.
Schöne neurechte Sichtweise auf die Welt.
Also ja, sehr, sehr gruselig. Und in dem komplett Kafka-Buch gibt es zwischendurch ein kleines Interludium Kafkas Pressespiegel zu dem Zeitpunkt, als die Strafkolonie erschienen ist. Und es gab dann zum Beispiel so schöne Rezensionen wie Jahresbericht des Dürerbundes, die dazu sagten, Franz Kafka beschreibt einen Torturapparat und die pathologische Liebe seines Erfinders zu demselben. Vermutlich soll das eine psychologische Studie sein, man weiß es nicht recht, da das Buch zu langweilig ist, um zum Nachdenken und Einfühlen anzuregen.
Also langweilig wäre jetzt nicht ein Adjektiv gewesen, was ich da gehabt hätte.
Ich wirklich auch gar nicht. Oder die Zeitschrift für Bücherfreunde.
Freunde, finde ich schön.
Finde ich auch schön, oder? Hat gesagt,
die elf Freunde jetzt, also das Fußballmagazin, nur halt eben für Leute, die lesen können.
Die Gemeinheit des Menschentiers, die sich an derartigen Quälereien erlustiert und aufgeilt, als Selbstverständlichkeit berichtet, kann nur Ekel erzeugen.
Soll es ja wahrscheinlich auch Ekel erzeugen, oder? Ist das nicht der Effekt?
Wahrscheinlich auch. Das wird nicht zufällig passiert sein. Und es gab tatsächlich eine Lesung aus der Strafkolonie. Also mir war gar nicht so bewusst, dass Kafka Lesungen gemacht hat. Aber offensichtlich schon. Und da war ein Rezensent der Münchner Zeitung anwesend und hat daraufhin geschrieben, Kafka ist ein Lüstling des Entsetzens. Er scheut selbst das Widerliche und Ekelhafte nicht. Hier ist ohne Zweifel eine Grenze erreicht, für meinen Geschmack und meine Nerven sogar teilweise überschritten.
Okay, aber das finde ich wiederum legitim. Also man darf ja sagen, das ist mir zu viel, das ist mir irgendwie zu drüber, das ist gewaltmäßig moralisch fragwürdig.
Aber ich finde es interessant, dass die einen sagen, mein Gott, das ist ja so langweilig beschrieben und die anderen sagen, oh Gott, hier ist ja meine moralische Grenze jetzt überschritten, das kann ich mir nicht geben. Also von allem ist etwas dabei, aber man kann glaube ich sagen, dass die Reaktionen eher verstört ausgefallen sind. Ja. Und hier in diesem Nicolas Mahler Buch steht auch, sehr viele Rezensionen haben das Wort merkwürdig beinhaltet. Also jetzt nicht nur, was in der Strafkolonie betrifft, sondern allgemein veröffentlichte Kafka-Texte, sehr oft merkwürdig.
Das finde ich auch vollkommen okay, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, es gab den Begriff Kafkaesque noch nicht.
Das stimmt.
Dementsprechend haben sie halt gesagt, das ist ganz schön merkwürdig. Finde ich auch einen treffenden Begriff. Also nicht sehr präzise, aber du beschreibst schon die Gesamtreaktion, die man beim Lesen hat,
Und offensichtlich hat sich Kafka auch ab und an, oder was heißt ab und an, relativ regelmäßig die eigenen Besprechungen seiner Werke
angesehen. Würde ich genauso machen. Sollte ich jemals was veröffentlichen, lese ich alle Kommentare dazu.
Und hier steht dann, die Besprechungen seiner Werke verfolgt Kafka genau. Das meistbenutzte Wort der Kritiker ist schon bald merkwürdig. Freundliche Besprechungen findet er, also Kafka, übertrieben lobend. Hält sie für ein Missverständnis und besonders dann nutzlos, wenn sie von Bekannten wie seinem Freund Brod verfasst werden. Mhm. Negative Besprechungen allerdings findet er vernünftig.
Mhm. Es gibt also verschiedene psychische Verzerrungsmechanismen, die da vielleicht eventuell sich melden.
Aber ich finde das wahnsinnig sympathisch auf eine Art. Also lustig, sympathisch, weird, keine Ahnung, das... Weil ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass die positiven Besprechungen immer so, ach nee, da muss sich jemand geirrt haben, das ist ja völlig überzogen, ist ja völlig übertrieben, das ist mein Freund, der wird ja immer was Positives zu meinen Texten sagen und die negativen Sachen sind dann vernünftig.
Es ist immer wichtig, so Erfolge, die man hat, zu externalisieren. Das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und Misserfolge zu internalisieren. Das ist irgendwie meine Schuld. Und zeitgleich positive Dinge möglichst abzureden, klein zu machen.
Ja.
Und negative Dinge möglichst groß und bedeutend und wichtig zu machen. Wenn man das macht, dann kommt man eigentlich ganz gut in die Depression.
Ja. Und dann kann man Texte schreiben.
Kann man wahrscheinlich bessere Texte, was ist nicht bessere, aber zumindest bedrückendere Texte schreiben. Widerliche, nee, was war das Begriff? Merkwürdige,
ja. Man hat ja teilweise, das habe ich mal in der Dokumentation gesehen, das ist aber wahrscheinlich so ein literaturwissenschaftlicher Rückschaufehler, ne? Dass man gesagt hat, Kafka hätte quasi mit einigen seiner Erzählungen den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts vorweggenommen.
Ja.
Es ist keine abwegige Interpretation, aber sie kommt natürlich aus einer Perspektive, die zurückguckt. So, ich denke mal nicht, dass Kafka sich zu Lebzeiten sowas vorgestellt hat wie den Holocaust. Also sowas.
Offenbar für ihn, ja.
Für ihn, ja, dass er sich das nicht so detailliert vorgestellt hat. Aber das ist eine häufige Interpretation von Kafka-Texten. Und das könnte man in dieser Strafkolonie ja auch durchaus sehen. Ne? Yeah. Dieses völlig grundlose Aburteilen ohne jedes anständige Gericht mit einer totalen Grausamkeit und mit so einer technokratischen Art des Vernichtens von Menschen. Also das kann man auf jeden Fall darin schon sehen. Dann den Hungerkünstler.
Ja.
Ich war erst ein bisschen verwirrt, weil in meinem Buch...
Ja, wir haben dasselbe Buch. Ja, ich weiß.
Nee, ich habe ein anderes.
Oh, dann in meinem Buch auch.
Ja, okay. Ich glaube, das ist immer so, weil es gab wohl so eine Art Anthologie, die dann so hieß. Ja. Und da waren aber 4 Geschichten drin.
Ja, also zum Thema Lesekompetenz, anscheinend auf unseren beiden Punkten. Diese Geschichte heißt Ein Hungerkünstler.
Ja.
Das Buch, in der diese Geschichte erschienen, heißt Ein Hungerkünstler. Leider ist aber nicht die erste Geschichte in diesem Buch
Ein Hungerkünstler.
Ja. Sodass wahrscheinlich du, wie ich, angefangen haben zu lesen, dachte mir, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun.
Absolut,
irgendwie.
Ja. Das war auch erstmal komplett verwirrt. Ich habe dann, es kommt ja zuerst diese Trapezkünstlergeschichte.
Ja, genau.
Dann kommt die Geschichte von einem Mann, der eine Frau so aufregt mit seiner bloßen Art des Seins. Und dann
kommt, kann ich mir übrigens gut vorstellen.
Und dann kommt ein Hungerkünstler. Ja. So. Und aus Gründen der Länge und Ausführlichkeit und sowas lassen wir jetzt die anderen Geschichten weg, kümmern uns wirklich nur um einen Hungerkünstler. Da habe ich lustige Fun Facts mitgebracht. Aber erstmal 1922 ist die erstmals erschienen. Und Kafka war damit wohl recht zufrieden, habe ich noch gelesen vorhin. Es war eine Geschichte, da konnte er sich irgendwie halbwegs positiv zu äußern.
Und klingt ja regelrecht euphorisch,
sozusagen. Ja, für seine Verhältnisse in jedem Fall. Und die Geschichte beginnt schon mit der Feststellung, dass die Hungerkunst quasi aus der Mode gekommen ist.
Ja.
Also damit fängt es eigentlich schon an. Und ein Hungerkünstler ist genau das, was man jetzt denkt, was es ist. Nämlich jemand, der vor Publikum quasi als Zirkusattraktion, als Varieté-Künstler das Essen verweigert. Und ich habe erst gedacht, hat er sich das ausgedacht?
So. Also das gibt, nee, ich glaube, das gab's, ne?
Genau. Und ich habe dann nachgeguckt, weil ich das wissen wollte und ich war neugierig und habe erfahren, dass das halt nicht seine Erfindung ist, sondern so von Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa Ende der 20er Jahre gab es tatsächlich Hungerkünstler, die unterwegs waren, die teilweise durch Europa getourt sind. Das war populär. Es gab Medienberichterstattung darüber. Die Leute waren super fasziniert.
Ja.
Es gab einige Hungerkünstler, die behauptet haben, sie hätten übersinnliche Kräfte und deswegen könnten sie ihren Hunger überwinden und ihren Wunsch nach Nahrung.
Gibt es nämlich auch inzwischen wieder so eine Social-Media-Welle, dass Leute irgendwie sagen, dass sie wortwörtlich von Sonnenlicht und ich weiß nicht was...
Es gibt dieses Lichtnahrungsding. Ja.
Ne? Genau.
Ja.
Genau.
Das gibt's schon, ja.
Und ich könnte mir das mal neu auflegen. So.
Ja.
Die Hunger-Instagrammerin oder sowas.
Besser nicht. Es gibt ja genug so, wenn wir so über Essstörungen und sowas reden, diese ganze Pro-Anna-Bewegung gibt's ja.
Tatsächlich, wir haben das auch notiert. Also das ist sehr naheliegend, dass das ein Essstörungsding ist. Also ich weiß nicht, ob du das auch als Stichwort so hast, aber das bei dieser Geschichte mit dem Hungerkünstler ist ja auch als Thematik so dieses Kontrolle haben. Also ich kontrolliere das und eigentlich ist es mir total unrecht, wenn andere jetzt nach 40 Tagen sagen, ich muss wieder was essen, sondern eigentlich könnte ich doch noch viel mehr und das ist doch, der Beweis wäre doch noch viel größer, wenn ich noch länger und so weiter hungern würde. Und das finde ich.
Ja, das artet schon ein bisschen aus. Ja. Also ich habe auch gelesen, dass Kafka wohl des Öfteren mit Essproblemen, ob das jetzt.
Der hatte Magenprobleme oder sowas, oder? Hatte der nicht so einen nervösen Magen? Ist das nicht so ein Grundding, was da immer wieder mal auftaucht?
Warum er die Probleme mit dem Essen hatte, das weiß ich jetzt nicht. Aber dass er welche hatte, das ist wohl erwiesenermaßen so. Ja. Und man wusste zum damaligen Zeitpunkt, als diese ganzen. Oh, ich schaff's noch, mein Wasserglas hier umzuwerfen. Ja. Als diese ganzen Hungerkünstler in Mode kamen, wusste man damals noch nicht, was im Körper passiert bei Nahrungsentzug.
Ja.
Also, dass der Körper dann Hormone ausschüttet, die so eine Art Rauschzustand erzeugen, sodass man sich psychisch deutlich besser fühlt, als der körperliche Zustand ist.
Ja.
Und weswegen es dann auch einfach, vermeintlich einfacher war, länger ohne Essen durchzuhalten.
Ja.
Und jetzt kommt meine kleine Abzweigung zum Hungerkünstler. Man kann nämlich recht genau datieren, wann das angefangen hat mit diesen ganzen Hungerkünstlern.
Ja.
Relativ genau auf 1880. Da hat der amerikanische Arzt Henry Tanner eine Wette abgeschlossen. 40 Tage, und das ist eine Zahl, die ja auch in Kafkas Erzählung vorkommt, 40 Tage keine feste Nahrung zu sich zu nehmen und nur Wasser zu trinken. Und er hat dieses Experiment natürlich nicht alleine zu Hause veranstaltet, wenn jemand sieht, sondern in der Clarendon Hall in New York, wo er laufend überwacht wurde, dass er auch wirklich nichts isst und viele Schaulustige vorbeigekommen sind, um sich den, wie er damals hieß, Hungerdoktor anzusehen. Finanziell hat sich das.
Eine Sendung auf RTL, glaube ich, der Hungerdoktor.
Finanziell hat sich das sehr für Henry Tanner gelohnt.
Liebe Zuhörende, ich habe heute einen schlechten Witzetag.
Das macht nichts. Hau einfach raus. Finanziell hat sich das für ihn gelohnt. Er hat das noch mehrfach wiederholt. Er hat Nachahmer inspiriert. Mhm. Und die Medizin hat sich natürlich auch dafür interessiert. Ne? Was passiert im Körper, wenn man so lange nicht isst? Und 1905 trat mit Auguste Victoria Schenk erstmalig eine Frau als Hungerkünstlerin auf. Vorher war das eher eine Männerdomäne. Und die Wiener Zeitung hat das sehr spöttisch kommentiert. Und zwar folgendermaßen. Der Konkurrenzkampf tobt auf allen Gebieten menschlichen Lebens. Die Frau ist in vielen Berufsklassen zur gefürchteten Rivalin des Mannes geworden. Und nun haben die weiblichen Emanzipationsgelüste sogar die brotloseste aller Künste, die Hungerkunst, die bisher von Männern allein ausgeübt wurde.
Das ist ein bisschen witzig, die brotloseste aller Künste.
Ja, ich gebe es zu. Die Hungerkunst, die bisher von Männern allein ausgeübt wurde, streitig gemacht. Frau Auguste Victoria Schenk, eine ehemalige Tragödin, ist die kühne Dame, die es unternommen hat, zu beweisen, dass auch das schwache Geschlecht unter Umständen einen starken Magen hat.
Das Wortspiel jetzt am Ende nicht mehr ganz so lustig, aber das brotlos kann ich komplett mitgehen.
Auguste Victoria Schenk hat den damals renommierten Hungerkünstler Riccardo Sacco übrigens um 2 Tage geschlagen. Er hat 21 Tage durchgehalten, sie 23.
Go Girl Boss. Slay Queen.
Also halten wir fest, die Hungerkunst war echt so ein Ding, ne? Also da haben Zeitungen drüber geschrieben und Leute haben sich so gegenseitig gebettelt und so. Das war schon wichtig irgendwie. Und Kafkas Erzählung dreht sich aber eben nicht um diese populären Tage der Hungerkunst, sondern darum, als das alles schon im Niedergang begriffen war, die Leute kein Interesse mehr daran haben, er sich nicht gesehen und gewürdigt fühlt in seiner Kunst. Und er heuert dann schließlich nochmal bei einem Zirkus an, wo er in einen Käfig gesetzt wird, der sich auf dem Weg zu den Zirkustieren befindet.
Ja.
Das heißt, es müssen sehr viele Leute an seinem Käfig vorbeigehen, aber die kommen eben nicht wegen ihm.
Ja.
Seinetwegen. Also sie gehen da nur so vorbei, ne, und werfen manchmal so einen Blick auf ihn, aber eigentlich ist es uninteressant. Und so Stück für Stück beginnt sogar quasi der Zirkus zu vergessen, dass er existiert. Und es hängt so ein Schild an diesem Käfig, wo normalerweise immer, ne, Tag für Tag, wie viele Tage hat er schon durchgehalten, ohne zu essen? Selbst dann wird das
nicht mehr aktualisiert.
Vergessen irgendwann. Und sie fischen ihn dann irgendwann aus dem Stroh da im Käfig und dann.
Aber so gefühlte Jahre später.
Also es klingt wirklich so, als würde eine lange Zeit vergangen sein, bis sie ihn dann endlich doch mal wieder finden. Und dann stirbt er halt entkräftet und wird dann da irgendwo verscharrt. Und am Ende kommt der Twist an der Sache.
Kommt da auch ein Twist? Habe ich den Twist übersehen?
Ja, Also ich fand schon, dass es ein Twist ist, weil der Hungerkünstler nämlich am Ende sagt, er hat nichts gegessen, weil er nichts gefunden hat, was ihm geschmeckt hat.
Hätte er eine Sache gefunden, die ihm schmeckt, hätte er sein ganzes Leben mit Essen gefüllt. Aber es gab eben nicht.
Ja, stimmt. Und ich finde, das macht das Ganze noch um ein Vielfaches grotesker.
Ja, tragischer irgendwie, ne?
Und es schmälert auch irgendwie die Leistung. Weil, ich meine, ne, er musste sich ja nichts versagen, was er so gerne gehabt hätte, wenn ihm eigentlich sowieso nichts schmeckt, was er hätte essen können. Also das fand ich schon echt einen Twist.
Stimmt.
Und auf Wikipedia steht zum Beispiel, es handle sich dabei um eine sarkastische Geschichte. Findest du, dass die sarkastisch war?
Sarkastisch? Nee, wäre jetzt nicht der Eindruck gewesen, den ich beim Lesen gehabt habe. Was ist denn gemein mit Sarkastisch? Also so das überspitzte, ironische...
Ich weiß es nicht genau. Also Kafka wird ja des Öfteren dargestellt als so depressiver und permanent am Leben und sich selbst leidender Typ. Und da ist auch mit Sicherheit eine Menge dran, wenn man sich so Briefe und so von ihm anschaut. Aber viele ExpertInnen weisen auch immer wieder darauf hin, dass er ganz viel Humor hatte. Und die Frage ist, ist das so eine Geschichte, in der so spezieller Kafka-Humor durchblitzt?
Dieses so Wegverschwinden ins Nichts durch Hungern und dann wird man irgendwann ersetzt durch einen viel geileren Puma, der da jetzt irgendwie im Käfig ist. Also da steckt irgendwie eine Form von Humor drin.
Das ja, ist, aber es ist schon ein, ist Sarkasmus, vielleicht, so ein morbider, schwarzer Humor.
Vielleicht. Oder auch diese Szenerie, die du gesagt hast, dass die irgendwie dir jeden Tag so eine Platte, denn wie viele Tage sind jetzt, eine neue Platte anbringen irgendwie und dann irgendwann über Monate vergessen, neue Zahl anzubringen und selbst die alte Zahl, die noch hängt, dann von Leuten angezweifelt wird. Haha, von wegen, der hat schon irgendwie 50 Tage lang nichts gegessen, während eigentlich vielleicht schon 150 Tage vergangen sind.
Ja.
Und er sich dann als Hungerkünstler darüber aufregt, dass der Grund, warum sie das für falsch halten, die Zahl genau die falsche Richtung ist.
Mhm.
Also die tun so, als ob das niemand 50 Tage aushalten würde, während er da schon 150 Tage... Also da steckt irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, eine Form von Humorismus drin, aber das ist irgendwie so
es ist nicht vordergründig,
ja,
ne?
Ja, genau.
Es ist nur so eine besondere Art von Humor.
Also wenn ich habe schon beim Lesen häufig laut gelacht, so.
Ja?
Und das Nein.
Ich verstehe Sarkasmus nicht so gut.
Ich habe auf die Schenkel geklopft, dass ein Brüller wieder... Der Kafka, der bringt's.
Ja, hast du da nicht. Es wurde viel darüber spekuliert, ob es irgendwie ein besonderes Vorbild irgendwie für diesen Hungerkünstler gab.
Ja.
Und bei Wikipedia, nagelt mich nicht drauf fest, ob das stimmt. Bei
Da darf ja jeder reinschreiben.
Wikipedia. War die Rede davon, dass er sich auf den Fastenlehrer Arnold Ehret bezogen haben könnte, der übrigens 1922 gestorben ist, also in dem Jahr, wo diese Erzählung auch erschienen ist. Und der hat sich 1909 in Köln zu einem 51-tägigen Fastenversuch entschlossen und in einer Glaszelle zur öffentlichen Besichtigung sich dahingesetzt und 49 Tage ohne Nahrung zugebracht und einen neuen Weltrekord damit aufgestellt. Und er hat 1912 eine Schule für leibliche und geistige Diätik eröffnet. Finde ich auch sehr interessant. Und, aber jetzt kommt
Bei geistiger Diätik sind wir wieder bei RTL, ne? Oder Bild, oder keine Ahnung.
Ja, so kann man das auch nennen, ne? Und Kafka war aber wohl an lebensreformerischen Praktiken interessiert. Und hat zwischendurch sogar mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Naturheilverein zu gründen, was ich mir absolut überhaupt gar nicht vorstellen kann.
Kafka Naturheilverein.
Ich glaube nicht, das ist...
Hat schon was.
Aber es gibt wenig, was ich jetzt auf den allerersten Blick noch unnaheliegender finden würde.
Kafka in so langen weißen Leinenroben und mit so einem Gong.
Also er besuchte zwischen 1903 und 1915 eine Reihe von einschlägigen Kuranstalten. Und das war ja, bevor er selber an Tuberkulose erkrankt ist. Also das muss wohl wirklich das Interesse an der Sache gewesen sein.
Ja.
Und deswegen hat ihn das Thema vermutlich so interessiert. Und möglicherweise ist er dann durch diese Person auf die Erzählung gekommen. Jetzt kommen wir zur schwierigen Geschichte.
Genau. Schwierig auch im Sinne von, ich habe sie, glaube ich, nicht verstanden.
Ja, wir reden von Der Bau. Der Bau ist eine unvollendete Erzählung. Also so, wie sie jetzt endet, hätte sie vielleicht nicht geendet, wenn er sie zu Ende geschrieben hätte.
Ah, das habe ich gar nicht gecheckt, siehst du mal. Okay.
Sie ist zwischen 1923 und 1924 entstanden, so in etwa. Sie ist nicht besonders zugänglich, kann man so sagen.
Labyrinthisch sozusagen.
Ja, oh, herrlich, ja. Es ist auch schwer zu sagen, worum es eigentlich geht, weil im Grunde ist es ein endloser innerer Monolog.
Ja.
Ich habe am Anfang ernstlich überlegt, ob das ein Mensch ist.
Ich habe mir aufgeschrieben, Maulwurf, Fragezeichen.
Nicht schlecht. Ich habe gelesen, dass es sich wohl um einen Dachs handeln soll.
Ah, die machen auch so Baue, ja.
Aber, also, es ist nicht aus der Sicht eines Menschen erzählt, sondern aus der Sicht eines Tieres. Also, es gibt dafür auch Anhaltspunkte, wenn irgendwie von Maul und Krallen und Fell und sowas die Rede ist. Ja. Ne? Da kann man sich schon vorstellen, dass es wahrscheinlich kein Mensch ist, aber ich würde Kafka alles zutrauen. Ja. Hätte ihm auch zugetraut, dass er eine Geschichte schreibt über einen Menschen, der sich irgendwie unter der Erde eingräbt. Das hätte mich jetzt auch nicht überrascht.
Das stimmt. Weißt du, was ich auch noch dachte? Ich dachte, das wäre vielleicht so die Fortsetzung von der Verwandlung und das ist jetzt das ist ein Käfer unter der Erde. Das wäre doch mal irgendwie das Kafka Cinematic Universe, KCU, dass er da sozusagen eine Fortsetzung...
Gibt es so Käfer, die sich unter der Erde eingraben? Ja, wer weiß. Hätte ja sein können. Also es ist ein endloser innerer Monolog von diesem, ich sag jetzt mal, Erzähltier.
Ja. Erzähltier ist das Prequel jetzt zum Puppertier. wenn man noch so kleinen Kindern das was vorliest, dann ist man dann das Erzähltier. Ich finde es tut mir echt wirklich leid, aber ich finde auch die ganze Geschichte einfach unterirdisch.
Das kannst du doch jetzt nicht einfach so sagen. Also es geht darum, dass dieses Tier einen sehr, sehr komplexen Bau errichtet hat, so ein komplexes Tunnelsystem, hat sich ganz viele Sachen dafür überlegt, also sogar so ein Fake-Eingang, der gar nicht wirklich in den Bau führt und dann gibt es so einen Burgplatz?
Burg, Schlossplatz.
Burgplatz. Der so ein bisschen größer ist, wo dieses Tier immer wieder hin zurückkehrt und verschiedene Orte, wo die Beute liegt und na, also es ist alles sehr, sehr, sehr durchdacht. Und am Anfang ist dieser Bau auch wirklich so ein Ort der Sicherheit. Mhm. Dieses Wesen denkt halt sehr viel darüber nach, wie es diesen Bau auch noch optimieren kann. Wie kann es da irgendwie noch was besser machen? Noch einen anderen Tunnel graben und noch, also es ist sehr monothematisch ausgerichtet auf die Konstruktion dieses ganzen Baus. Und dann
in eingeengtem Denken würde man eine Psychopathologie dann...
Absolut. Das wird ja auch immer schlimmer mit der Zeit. Also irgendwann verlässt dieses Wesen den Bau. Also es ist auch vorher schon mal passiert, ne? Aber es passiert nicht so oft. Aber wenn dieses Tier jagen muss oder so, muss es ja auch mal an die Oberfläche. Ja. Und dann geht es nach oben und sitzt dann da irgendwo, ich weiß nicht, im Gebüsch oder so und guckt auf diesen Bau. Und da gibt es so den ersten Twist, weil dieses Tier es nicht mehr schafft, in den Bau zurückzukehren, weil es sich vorstellt, dass das gefährlich ist. Weil in diesem Moment, wo es den Bau betritt, kann es den Bau nicht mehr beobachten, ob jemand reinkommt, ob ihm jemand folgt. Genau. Es gibt also diese kurze Zeitspanne von ich betrete den Bau, wo ich schutzlos in dieser Situation bin. Und das beunruhigt dieses Tier so sehr, dass es erstmal nicht mehr schafft, wieder in den Bau zurückzukehren.
Das ist für mich tatsächlich das, wo so vom psychologischen oder psychotherapeutischen irgendwie ein Aspekt ist, der mich dann doch gegriffen hat, obwohl ich die Geschichte als ganz, wie gesagt, nicht so groß verstanden habe, glaube ich. Aber das ist ja eigentlich eine Geschichte über Angst, über Strategien mit Angst umzugehen. Und sowohl dieses Drehen im Kopf und noch die nächste bessere, sicherere Variante irgendwie zu finden, finde ich typisch, wie es auch bei manchen Menschen mit also Angst sich melden kann. Und aber auch dieses, ich habe total Angst und ich will das Sichere, aber wenn ich das Sichere erreichen will, nämlich den Bau, muss ich das Sichere wieder der Angst irgendwie darbieten und dann erhöhe ich die Angst wieder und bevor ich die Angst erhöhe, das halte ich nicht aus, dann mache ich lieber gar nichts. Also da finde ich, da sind so Mechanismen, die er schön beschrieben hat, die Menschen, wie gesagt, mit Angsterkrankungen eben auch häufig sagen. Und das fängt schon an bei diesen Gedankenkreisen. Also einfach dieses um sich herum selbst kreisen und durch das Denken irgendwie zu versuchen, ein Problem zu lösen, was vielleicht mit tatsächlichem Handeln eigentlich gelöst werden könnte. Da finde ich es wirklich ganz schön.
Und ich glaube, an irgendeiner Stelle ist auch die Rede davon, dass bevor dieser Bau eben existierte, es sehr viel Freiheit gab, aber wenig Sicherheit.
Ja.
Und jetzt gibt es sehr viel Sicherheit, aber praktisch kaum noch Freiheit.
Oder? Also es gibt reale Sicherheit, aber die Sicherheit wird ja trotzdem nicht gefühlt. Weil
nee, das stimmt.
So,
genau.
Es ist immer noch ein bisschen zu unsicher. Also das letzte Rest von Risiko, von Gefahr ist da.
Was man ja nie, wer wüsste das besser als ich als Phobikerin, diese Restwahrscheinlichkeit, dass das, wovon man Angst hat, doch passiert, die lässt sich ja nie eliminieren. Die wird immer da sein.
Selbst mit dem größten labyrintheartigen Bau, den man machen kann.
Niemand wird sie dir nehmen, niemand wird dir versprechen können, dass es nicht passiert. Und damit muss man irgendwie leider leben und zurechtkommen. Ja. Irgendwann schafft dieses Tier aber doch, ist wieder in den Bau.
Ja.
Und dann fängt aber das viel größere Problem an.
Ja.
Weil es hört plötzlich ein Geräusch.
Ja.
Und es ist sowas wie so ein Pfeifenzischen. Ja. Und das Tier denkt erst, es wäre irgendwie Luft in den Gängen oder sowas, die dieses Geräusch erzeugt. Und das wäre jetzt überhaupt kein Problem, die Ursache zu finden und das zu beseitigen. Und dann wäre wieder Stille. So funktioniert es aber leider nicht, weil das Geräusch quasi überall im Bau zu hören ist, was gegen diese Lufttheorie spricht. Und das Tier zwischenzeitlich das Gefühl hat, dass das Geräusch lauter wird.
Ja.
Ob es tatsächlich wird oder nicht, keine Ahnung. Aber empfunden wird das Geräusch lauter. Und in dem Versuch, die Quelle dieses Geräusches ausfindig zu machen, werden dann sogar Teile des Baus zerstört.
Stört oder beschädigt,
Und also wir spoilern jetzt nichts, wenn wir sagen, es ist auch am Ende nicht klar, wer oder was dieses Geräusch verursacht.
Ich persönlich glaubte ja, es ist einfach ein Maulwurf mit Tinnitus.
Das wäre ganz schön, Da kann man dann auch nichts machen, ne?
Kann man gar nicht machen. Also Stressreduktion wäre hilfreich.
Der Maulwurf mit Tinnitus.
Ja, aber mal ganz ehrlich, also das ist jetzt übertragen natürlich nur, aber diese Idee von jemandem mit einem hohen Stresspegel,
dass sich diese Deutung nicht einfach durchgesetzt hat in der Literaturwissenschaft.
Aber ich meine das, also ein bisschen meine ich das ernst.
Ja,
also
natürlich,
diese Idee von hoher Stresspegel, Angst und so weiter, und da kann sich zum Beispiel als Folge davon ein Tinnitus, ein Rauschen, ein Fiepen und so weiter ja nun bilden. Und dann umso mehr Angst und Sorge er hat, was das sein könnte, so geht das auch nicht weg, sondern steigert sich da rein. Das ist auch was man bei Leuten mit Tinnitus nicht selten findet. Und ich könnte mir vorstellen, nach dem Stereotypenbild, was Kafka so für ein Mensch gewesen ist, dass der vielleicht ja auch sowas wählende Fiepen oder Rauschen irgendwie im Ohr. Ich finde aber keine, das ist kein reales Geräusch, was von außen ist.
Ja. Also ich finde aber, ich fand ihn auch nicht zugänglich, aber ich fand ihn in dieser Art zu beschreiben, wie innere Prozesse und Gedanken und Gefühle, die sich immer weiter so drehen und beschleunigen und
genau,
so.
Dieses
Wesen dann ja irgendwann in die Paranoia reintreiben eigentlich, obwohl es von außen erstmal betrachtet überhaupt keinen Grund dafür gibt. Es gibt keine objektifizierbare Bedrohung für diesen Bau oder für dieses Tier. Zu keinem Zeitpunkt gibt es irgendeine Szene, wo dieses Tier in Interaktion tritt mit irgendwas, was außerhalb stattfindet oder so. Es ist halt wirklich alles irgendwie nur in ihm und schaukelt sich irgendwie immer weiter hoch. Und da finde ich den Text sehr, sehr, sehr eindrücklich und gut gemacht.
Ja, total, genau
dafür hat mir das sehr gut gefallen, tatsächlich.
Also im positiven Sinne kam ich mir vor wie in einem so Fiebertraum, wo das alles sich so zusammenhangslos miteinander irgendwie verknüpft und dreht. Und das, wie gesagt, das kam als Gefühl rüber, auch wenn ich, wie gesagt, nicht genau verstanden habe, worum es ging.
Also ich bin mir auch relativ sicher, hätte Kafka die Geschichte zu Ende schreiben können, wäre trotzdem nicht herausgekommen, was das Geräusch macht.
Ja.
Weil ich glaube, das hätte die ganze Geschichte zerstört, wenn es dann irgendwie so eine banale Begründung dafür gegeben hätte.
Kafka Cinematic Universe, direkt über dem Bau war die Maschine aus dem Straflager.
Ja.
Weil da beschreibt er nämlich im Straflager,
das macht so ein
dass
Pfeifen,
das ein fiebendes Geräusch macht. Aha, aha.
Oh Gott, wir sind einer heißen Sache auf der Spur.
Gibt es nicht auch diesen kleinen Maulwurf? Wo ist das bei der kleine Maulwurf? Bei
es gibt den kleinen Maulwurf, ja.
Geschichten, ist das nicht Geschichten mit der Maus oder sowas? Ist der kleine Maulwurf?
Bei der Maus? Aber ich glaube bei der... Nee. Oder beim Sandmännchen?
Sandmännchen vielleicht
beim
auch,
beim Ostsandmännchen?
Ja. Der kleine Maulwurf mit Tinnitus?
Nee, bei kleine Maulwurf. Ich glaube, der hieß Pauli oder so. Keine Ahnung. Also ich habe den als Kind auch geguckt, der kleine Maulwurf, ja. Ja.
Gut, okay.
Und möchtest du wissen, was für offizielle,
ja, bitte, wurde handwerklich korrekt interpretiert, wie
Maulwurf
was
mit
gemeint
Tinnitus.
Ist, genau.
So. Kafka erklärte Dora Diamant, das war eine Frau, die so seinen letzten Lebenszyklus quasi begleitet hat.
Ist das nicht die immer so mit so einem Rucksack durch Südamerika reist und Spanisch erklärt? Dora Diamant, nee.
Der Witz ist jetzt an mir abgeprallt. Also er erklärte ihr halb im Scherz, dass sie der Burgplatz seiner Geschichte sei.
Aha.
So liegt es nahe, den Bau auf Kafkas damalige Lebens- und Wohnverhältnisse zu beziehen. Es gibt die Deutung, dass das Geräusch gar nicht von außen, jetzt kommt's, sondern aus dem Protagonisten selbst kommt. Und so ein Hinweis auf Kafkas fortschreitende Lungentuberkulose sein könnte.
Ja.
Also
okay.
Nicht ganz Tinnitus, aber ein körperlicher Zustand. Ein anderer biografischer Deutungsansatz stellt Beziehungen zwischen den Ausbildungen des Baus und Kafkas Schaffen her. Danach entspräche der Burgplatz und das Eingangslabyrinth den Romanfragmenten Das Schloss und der Verschollene. Man kann den Text aber auch als Versuch Kafkas lesen, die mit Autoren wie James Joyce oder Arthur Schnitzler einsetzende Darstellung des Stream of Consciousness im Sinne der Transparent Minds Theorie auf die Ebene eines im sorgenvollen Grübeln sich verlierenden Erzählens zu
bringen. Das wäre ja
so
ein bisschen unsere Sichtweise jetzt gewesen. Ja. Ne? Ja.
Also so schlecht waren wir jetzt gar
nicht.
Ja,
ich finde, wir waren nah dran. Trotzdem.
Und ich finde den Maulwurf mit Tinnitus
auch. Der kleine Maulwurf mit Tinnitus.
Immer noch sehr, sehr naheliegend. Ich finde, das sollte in den offiziellen Deutungskanon überführt werden.
Ich finde auch,
werden.
Kafka sollte wortwörtlicher gelesen werden. Also nicht so auf Interpretationsebenen, sondern...
Ja, man sollte sich gar nicht so viel Mühe geben, ja. Dann war ja eigentlich... Ja.
Er hat doch geschrieben, da ist ein Bau und da sind halt verschiedene Räume und steht auch alles da. Kafka entmystifizieren.
Ja, das ist unsere Aufgabe, das ist unser erklärtes Ziel für diese Folge.
Ja.
Niedrigschwellig Kafka.
Kafka für zu Hause.
Das waren dann die drei Geschichten, die wir gelesen haben. Wie hat dir der Stil gefallen, wäre noch mal eine Frage. Weil ich finde, Kafkas Stil hat zum Beispiel was sehr, also ich finde das sehr nüchtern, sehr akkurat.
Ja, so eine klare Sprache.
Also er schreibt zwar mitunter sehr lange Sätze, die aber, also den Punkt treffen. Es gibt nicht überbordend viel Sprachbilder oder irgendwie experimentelle Formulierungen oder so, wobei ich nicht sagen will, dass die Erzählung nicht inhaltlich irgendwie experimentell wäre, aber die Sprache ist
die
dafür benutzt wird. Das ist recht clean.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz angenehm und also auch passend zu dem, was erzählt wird.
Ja.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wie in der Strafkolonie, das wäre voller blumiger Metaphern gewesen. Mhm. Also das hätte nicht ansatzweise diese Wirkung gehabt.
Ich lese ja auch gerne den furchtbaren Rassisten H.P. Lovecraft. Und der macht ja genau das Gegenteil. Der beschreibt dann ja irgendwie auf 5 Seiten irgendwie die düstere, aber nicht in Wörter zu fassende Schleimigkeit der Wand irgendwie so.
Das ist gerade Schleimigkeit.
Ja, mit Absicht, ja. Und da ist auch ganz schön, mal so einen etwas klareren
Stil zu lesen. Ja.
Also es ist ja schon kompliziert genug, irgendwie das zu verstehen, worum es geht. Also
ja. Ich habe vorhin auf dem Weg hierher noch irgendwie so ein Radio-Feature von Rainer Stach gehört. Rainer Stach ist ja der bekannteste Kafka-Biograf. Also der hat so eine dreibändige, oh Gott. Biografie über Kafka gemacht und der hat halt auch so ein bisschen erzählt, was so seine literarischen Vorbilder waren und das waren jetzt eher so Leute wie Flaubert zum Beispiel oder Heinrich Kleist.
Flaubert sagt mir gar nichts, aber ich bin auch, wie
Madame
gesagt...
Madame Bovary?
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, das ist von Flaubert, okay. Genau. Also das sind halt auch alles Leute, die jetzt nicht so eine riesig blumige Sprache, sondern die eher lange an einem Satz feilen, bis er richtig sitzt und ne, den nicht zu überladen. Und wenn eine davon die erste Kafka-Geschichte gewesen wäre, die du jemals von Kafka gelesen hättest, hättest du Lust auf mehr bekommen?
Ja.
Aber nicht, wenn es der Bau gewesen wäre.
Beim Bau wäre es schwierig geworden. Aber so prinzipiell schon. Also ich glaube, ich bin ja mit solchen Art Geschichten da eingestiegen. Ich meine, so weit weg ist da die Verwandlung jetzt ja nun auch nicht.
Das ist wahr.
Und das ist ja nun mal so der Stil, wie er ist. Und dann lieber in so ein bisschen kurzen, knackigeren, wobei der Bau jetzt nicht unbedingt ich knackig bezeichnen würde, aber in etwas eher kürzeren Modulen das zu haben, als jetzt in so langen Projekten ausgestiegen wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich wusste, okay, das sind jetzt noch 20 Seiten, kriege ich irgendwie hin, dann gehe ich. Ja. Aber es ist halt, also auch wenn es mich halt so schon bewegt oder da was auch immer zu einer hängen bleibt, weiß jetzt nicht, ich habe mir diese gesamten Sammlungen jetzt hier geholt von den Erzählungen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt nochmal alle irgendwie lese. Also so.
Also ich glaube, man muss das auch vielleicht ein bisschen dosiert. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese irgendwie jetzt 300, 400 Seiten Kafka-Erzählungen, dann ist irgendwann vielleicht auch zu viel. Ja. Also für mich, ich habe nochmal überlegt, was steckt denn für mich in Kafka-Geschichten so grundsätzlich drin? Und für mich steckt da immer so ein Gefühl von ausgeliefert sein drin.
Hilflosigkeiten, ja.
Also entweder so den eigenen inneren Prozessen oder so einer anonymen, gesichtslosen Macht, die einen verurteilt oder verhaftet oder bestraft für irgendwas und man weiß nicht, was es ist. Krankheit, anderen Menschen, dem Leben insgesamt so. Und ich denke, das ist schon was, was Kafka ja auch selber irgendwie so empfunden hat und wo er ja auch immer Probleme hatte. Und in diesem komplett Kafka-Buch von Nicolas Mahler gibt es so mehrere Stellen, wo Kafka so ein bisschen, ja, so eigene Aufzeichnungen, ich glaube, das ist aus den Tagebüchern oder so, wo er so sein eigenes Empfinden beschreibt. Und da merkt man einfach schon so, oh, da hat jemand sehr, sehr viel gelitten einfach an sehr vielen Dingen, über die andere Menschen sich wahrscheinlich gar keine Gedanken machen.
Ja.
Hier steht zum Beispiel, von klein auf leidet Franz unter zahllosen Ängsten. So fürchtet er sich schrecklich vor Spiegeln, Zitat, weil sie mich in einer meiner Meinung nach unvermeidlichen Hässlichkeit zeigten, die überdies nicht ganz wahrheitsgemäß abgespiegelt sein konnte. Denn hätte ich wirklich so ausgesehen, hätte ich auch größeres Aufsehen erregen müssen. Also er fand sich furchtbar hässlich im Spiegel, hat aber gleichzeitig noch so gedacht, okay, so hässlich kann ich dann ja eigentlich aber trotzdem gar nicht sein, sonst würden mich ja ständig Leute anstarren und irgendwie, also das war ein Problem.
Er hat schon einen ganz gut stabilen Selbstwert gehabt, der Herr Kafka.
Absolut. Und ich glaube auch, dass er, und da finde ich mich sehr wieder, dass er eine sehr reizoffene Person gewesen ist.
Also sensibel, so, ne? Ja.
Und es gibt hier zum Beispiel, also er versucht zu Hause zu schreiben, eigene Texte, und schreibt dann auf, ich will schreiben mit einem ständigen Zittern auf der Stirn. Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen, durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufenden erspart. Noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche höre ich. Der Vater durchbricht die Türen meines Zimmers und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch. Aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt. Also er nimmt alles irgendwie wahr, was um ihn herum passiert, und findet das alles fürchterlich anstrengend und aufdringlich. Auch Frauen ist eine ganz andere Sache. Da könnte man, glaube ich, nochmal einen ganzen Podcast über Frauen und Kafka machen. Das lassen wir jetzt. Er war nie verheiratet, und die Frauen, mit denen er nähere Beziehungen hatte, waren auch immer ein bisschen kompliziert und schwierig.
Ich fühle mich persönlich angegriffen in diesem Moment.
Vielleicht solltest du anfangen, kafkaeske Geschichten zu schreiben.
Vielleicht sollte ich das auch einfach nicht tun.
Genau. Also Kafka scheint eben ein sehr, sehr sensibler Mensch gewesen zu sein, sehr offen für sämtliche innere und äußere Reize und Probleme und Schwierigkeiten. Und das spiegelt sich ja in den Texten so wider.
Ja.
Ich finde auch, ein Teil dieser surrealen Atmosphäre wird auch dadurch erzeugt, dass sehr oft, in der Verwandlung ist es jetzt nicht so, aber sehr oft Protagonisten gar keinen Namen haben. Oder die Namen, ne, Josef K. oder in das Schloss, es ist einfach nur K. Jetzt in unseren Erzählungen hatten die Protagonisten überhaupt keine Namen. Ich stelle mir die immer so, also dadurch, dass die so wenig plastisch als Persönlichkeiten sind, sondern oft auch nur auftreten in ihrer Funktion als irgendwas, stelle ich mir die auch immer als total gesichtslose Personen vor, die irgendwie alles sein könnten. Und dadurch wird schon immer so ein Verfremdungseffekt, ja, finde ich, damit eingebaut, weil das halt nicht auf Identifikation hingeschriebene, ja, Charaktere sind. Die sind nicht dazu da, dass ich das lese und sage, boah, in der Person kann ich mich jetzt aber voll, ja, wiederfinden oder so. Das funktioniert eher nicht und das soll ja auch nicht so sein. Und ich finde das eher sympathisch, also dieses reizoffene, dieses Gefühl von ausgeliefert sein irgendwie dem Leben, das ist mir eigentlich ganz sympathisch. Aber es ist ja nicht unbedingt das, was man heute so Positive Mindset nennt. Nee. Ne? Es ist ja heute ganz oft so, dass diese Toxic Positivity ja, gepredigt wird, so eigentlich ist alles gut und du kannst alles verändern und, ja, du kannst alles so machen, dass es für dich toll ist und du kannst deinen Erfolg manifestieren und keine Ahnung, es gibt jetzt so viele Bücher übers Manifestieren. Mhm. Kann ich aus der Buchhandlung mal sagen, so viele Manifestationsbücher. Ich meine, man kann viel verändern, ne? Und am Ende, also nicht zuletzt, kann man verändern, wie man, also was für eine Einstellung man hat zu Sachen, die man nicht verändern kann.
Zum Beispiel.
Aber das ist mir dann heute oft zu viel. Also dieses, ne, du kannst
alles. Und bei dem Manifestieren, da geht es ja noch wirklich dann um einfach physikalische Übersinnlichkeiten stellenweise. Da geht es dann ja wirklich darum, ich manifestiere mir den Porsche, den ich, ja, in einem Jahr habe oder, ja, sowas. Und das, ja. Also ich manifestiere, dass morgen gutes Wetter ist.
Ja. Das, also ich weiß nicht, wie Menschen sowas ernsthaft tun können, weil das hat für mich dann auch nichts mehr mit positiv denken zu tun. Also, ja, auch darin bin ich nicht besonders gut, aber das ist ja nochmal eine ganz andere, ja, Stufe. So, ja, konkrete Sachen, ja, die sich, also entweder die sich komplett meinem Einfluss entziehen, ja, wie das Wetter zum, ja, Beispiel. So, ich kann nicht beeinflussen, ob morgen die, ja, Sonne scheint oder es regnet. Oder es, ne, um den Porsche oder sowas, ja, geht, den ich mir entweder leisten kann oder halt nicht. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht der Manifestationsexperte, aber wie das jetzt genau funktionieren soll, ist dann einfach quasi so der Wunsch ans Universum oder was und das Universum regelt.
Ich weiß, du bist jetzt überrascht, aber ich bin auch nicht der Manifestationsexperte.
Nein, wirklich? Ach Gott, wie enttäuschend.
Gut, wir gehen davon aus, wir sind eher auf der Seite von Kafka als auf der Seite von Manifestationen.
Und es ist auch ganz witzig, von Kafka auf Toxic Positivity zu kommen.
Ja, also Kafka ist eigentlich das Posterchild auf Toxic Positivity.
Also auf jeden Fall habe ich mich gefreut darüber, die Sachen nochmal zu lesen. Genau. Ich habe sie gerne gelesen.
Ja. Ja.
Ich würde sie auch empfehlen.
Ja.
Vielleicht jetzt nicht Leuten, die manifestieren.
Gerade denen. Wir brauchen ein bisschen Bodenhaftung, ein bisschen, ja, Kontakt zur Realität und deswegen Kafka lesen.
Ja, oder so. Ja, als paradoxe Intervention empfehle ich Kafka allen Menschen, die sich einen Porsche manifestieren wollen. Ja.
Damit haben wir es für heute geschafft.
Haben wir das jetzt, ja.
Und ich danke ja mal, wie häufig auch verstorbenen AutorInnen.
Bitte, go for it.
Danke, Franz.
Danke, Franz, ja.
Herr Kafka, Herr K.
Ich hatte doch vorhin noch so ein schönes Zitat.
Das ist ein Zitat,
womit ich gerne enden würde. Also wie immer übrigens, wenn ihr irgendwas blöd und gut und weiß ich nicht was findet, gerne Resonanz.
Und wir glauben der negativen Kritik.
Ja.
Und wenn was Positives kommt,
dann halten wir das für übertrieben. Nein, Spaß, ich will jetzt auch nicht um Resonanz betteln, ne? Aber es kommt praktisch so gut wie nie welche. Das heißt, wir podcasten ins Nichts, was auch ganz schön ist. Aber wenn ihr irgendwas zu sagen habt, könnt ihr das auch gerne tun.
Ich mach das frei.
Ja?
Ja.
Okay. Dann ende ich jetzt mit diesem charakteristischen Kafka-Zitat aus einem Brief von ihm an, ich glaube, Felice Bauer. Mir geht es nicht gut. Mit dem Kraftaufwand, den ich brauche, um mich am Leben und bei Besinnung zu erhalten, hätte ich die Pyramiden aufbauen können. Franz.